Ja, ich bin etwas am Kränkeln, aber mir geht's bestens. Ist irgendwie seltsam, also ich habe diverse Symptome und mein Körper signalisiert mich, ich bin krank, aber mir geht's gut. Ich habe keine Schmerzen, nichts. Etwas komisch, aber ich freue mich darüber, weil ich so eine Krankheit gerade auch absolut nicht gebrauchen könnte. Deshalb, ich versuche, das hier trotzdem heute gut hinzubekommen. Ja, ich denke, die meisten wissen, wo es heute weitergeht. Wir sind immer noch im dritten Buch Mose. Das ist die vorletzte Predigt dieser Reihe, denke ich mal. Und wir waren stehen geblieben bei den sieben jährlichen Festen, die Israel feiern sollte. Ja, letztes Mal hatten wir eben schon angefangen, uns diese Feste etwas genauer anzugucken, etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Und die letzten Feste waren das Passa, das Fest der ungesäuerten Brote, das Fest der Erstlingsgabe und das Wochenfest. Und ich habe das so gewählt, weil diese vier Feste stehen alle in einem direkten Zusammenhang. Die ersten drei Feste geben uns ein Bild auf die Passionswoche Christi. Beginnend an dem Tag, als er in Jerusalem einzog, wie wir das heute gelesen haben, bis zu dem Tag, als er aus dem Grabe auferstanden ist. Und dann, 50 Tage später, kommt noch das Pfingstfest oder auch das Fest der Wochen, als dann der Heilige Geist auf die Jünger Jesu gekommen ist. Ja, und hier möchte ich zu Beginn noch eine kleine Korrektur einbringen oder einwerfen zu meiner letzten Predigt. Auf die hat mich Viktor freundlicherweise hingewiesen. Dort hatte ich fälschlicherweise gesagt, dass das Passahlamm zwei Wochen unter der israelischen Familie lebte, bevor es geschlachtet wurde. Da habe ich mich ein bisschen verlesen, als ich das Ganze vorbereitet habe. Dort steht in 2. Mose, am 10. Tag des ersten Monats sollt ihr es zu euch nehmen und am 14. Tag sollten sie es schlachten. Es lebte also 4 Tage unter ihnen und nicht 10, wie ich gesagt hatte. Ist das wichtig? Ja, ist es. Wenn dem nicht so wäre, hätten wir heute nicht Palmsonntag. Heute feiern wir eigentlich den Tag, an dem Jesus in Jerusalem auf einem Esel eingezogen ist. Und es kennzeichnet auch gleichzeitig den Beginn der Passionswoche Christi. 4 Tage lang hat sich Jesus dem Kreuzverhör der Gelehrten ausgesetzt und sich von ihnen prüfen lassen. Genauso wie das Lamm 4 Tage bei der Familie lebte, bevor es geschlachtet wurde. Beziehungsweise bevor Jesus gekreuzigt wurde. Das ist ein sehr schönes Detail in der Bibel, da wollte ich eben noch darauf hinweisen. Ja, diese 4 Feste zeigen, wie Jesus den Weg zu Gott für den Menschen freigemacht hat. Er hat uns einen Weg geschaffen, um den ewigen Tod zu überwinden. Um wieder in Gemeinschaft mit unserem Schöpfer zu treten und das Problem der Sünde ein für alle Mal aus der Welt zu nehmen. Der Weg ist frei. Der Mensch kann zu Gott kommen. Und das ist das Problem. Der Weg ist frei, aber der Mensch muss jetzt auch noch zu Gott kommen. Er muss diesen Pfad, diesen schmalen Pfad, wie ihn die Bibel nennt, noch betreten. Und davon berichten die drei letzten Feste. Das Posaunenfest, der Versöhnungstag und das Laubhüttenfest. Allerdings haben diese Feste, wie auch die letzten 4 Feste, einen starken prophetischen Charakter. Wir haben die ersten 4 Feste, die sich bereits erfüllt haben, aber eben aus 3. Mose eine Prophetie darstellen. Sie haben sich in Jesus erfüllt und spielen deshalb für uns heute eine erhebliche Rolle. Die nächsten 3 Feste, die wir heute durchnehmen, gelten aus einer rein prophetischen Sicht ausschließlich Israel. Schauen wir uns alle also genauer an. Zu Beginn des jüdischen Kalenders haben wir sehr dicht hintereinander diese 4 Feste. Das Passa, das Fest der ungesäuerten Brote, das Fest der Erstlingsgabe und danach noch das Wochenfest. Und dann ist erstmal Pause. Knappe 6 Monate lang erfolgt kein weiteres Fest. Und dann im 7. Monat, am 1. Tag, geht es weiter. Die meisten Ausleger sind sich hier einig und für mich hört sich das auch schlüssig an. Aber das ist wohl ein Symbol für die lange Zeit der Gemeinde, in der wir jetzt gerade noch leben. Und wir wissen, dass Israel momentan weit weg von ihrem Gott ist. Und sie haben ihren Messias nicht erkannt. Aber diese 3 Feste geben uns einen prophetischen Ausblick auf die Zeit am Ende der Zeiten, wo Israel ihren Messias erkennen wird und sie werden umkehren. Sie werden diesen Pfad betreten, den Jesus, als er von ihnen gekreuzigt wurde, freigemacht hat. Ja, und genau von diesem Prozess der Umkehr handeln diese drei Feste. Und genauso wie Israel als Volk in der Bibel immer wieder ein Bild auf einen einzelnen Menschen war, so werden sie das auch in Zukunft noch sein. Und deshalb dürfen wir diese starken symbolischen Bedeutungen in dem heutigen Text auch für uns in Anspruch nehmen. Nicht die Prophetie, diese gilt allein für Israel, aber die starke symbolische Bedeutung. Ja, und beginnen tun wir natürlich chronologisch mit dem Posaunenfest. Oder wie es auch genannt wird, Neujahrsfest. Wir lesen in 3. Mose Kapitel 23, die Verse 23 bis 25. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sprich: Im siebten Monat, am ersten des Monats, soll ein Ruhetag für euch sein, ein Gedenken unter Hörnerschall, eine heilige Versammlung. Ihr sollt keine Werktagsarbeit verrichten, sondern dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Es ist nicht viel Text, aber wer aufgepasst hat, der hat festgestellt, dass dieses Fest im siebten Monat gefeiert wurde. Etwas seltsam, weil dieses Fest, wie schon gesagt, auch den Namen Neujahrsfest trug. Und dazu ist zu sagen, dass Israel zwei Zeitrechnungen hat und dass Israel, bevor sie aus Ägypten ausgezogen sind, den siebten Monat als ersten Monat hatten. Gott hat bei der Einführung des Passa das Ganze geändert und den damals siebten Monat zum ersten gemacht. Das nur so am Rande. Ja, wir lesen, dass es ein Ruhetag war. Sie durften nicht arbeiten, denn sie sollten gedenken und das unter Hörnerschall. An diesem Tag gab es im ganzen Land einen ununterbrochenen Hörnerschall, woher das Fest dann auch seinen Namen bekommen hat, und sie sollten Feueropfer darbringen. Und mehr sagt die Bibel dazu nicht. Meint man zumindest. Ich bin selbst nicht drauf gekommen, aber es gibt eine fast schon versteckte kleine Erläuterung zu diesem Fest in der Bibel. Wenn man es nicht weiß, überliest man das einfach. Aber Paulus verwendet im Epheserbrief einen Ausspruch, den man zum Posaunenfest gesagt hat. Ähnlich wie wir zum Beispiel gewisse Aussprüche zum Beispiel an Ostern pflegen oder an Weihnachten. Ja, und das Ganze finden wir in Epheser, Kapitel 5, das sind die Verse 10 bis 16. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn gefällig ist. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar ist, das ist Licht. Und jetzt ab Vers 14 kommt der Ausspruch: Darum heißt es, wache auf, der du schläfst. Dann geht's weiter. Und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Epheser 5, Vers 8 bis 16. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst. Dieser Ausspruch wurde Überlieferung nach oft zum Posaunenfest gesagt. Und Paulus verwendet hier im Kontext von Menschen, die in der Finsternis waren und jetzt zum Licht, also zu Jesus gelangt sind. Und Paulus ruft den Menschen dazu auf, zu prüfen, was Gott wohlgefällig ist. Ist das so, wie ich momentan lebe, Gott wohlgefällig? Wir sollen über uns selbst nachdenken und selbst prüfen. Sind da Gewohnheiten in unserem Leben, die Gott nicht gefallen? Hast du Entscheidungen getroffen, die nicht nach seinem guten Willen waren? Lebst du in Unfrieden mit deinen Geschwistern? Wir haben so viel Schmutz in unserem Leben. Vieles, was wir schnell unter den Teppich kehren wollen. Dinge, die man gut verdeckt halten kann und vielleicht auch damit leben kann. Aber Paulus schreibt in Vers 13, das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht, von Jesus, aufgedeckt wird. In Lukas 12, Vers 2 sagt Jesus sogar, es ist aber nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt werden wird und nichts verborgen, das nicht bekannt werden wird. Lukas 12, Vers 2. Gott fordert uns zur Umkehr auf. Er fordert uns zur Buße auf, uns von den bösen Werken wegzudrehen. Das war es, was Israel am Posaunenfest machen sollte. Die Posaunen waren ein Weckruf. Sie sollten die geistlich Schlafenden wecken, damit sie sich prüfen. Damit sie prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist und zur Umkehr kommen. Und denen, die bereits zu Jesus gehören, denen sagt er, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Und weiter, kauft die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Das ist die Nachricht vom Posaunenfest. Wir sollen uns beständig und sorgfältig prüfen, denn wir leben in schlimmen Zeiten. Tun wir das nicht, wird es der Herr eines Tages tun. Denn in 1. Korinther 11, die Verse 31 bis 32 heißt es, denn wenn wir uns selbst richten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. In anderen Übersetzungen wird auch prüfen oder beurteilen anstatt richten verwendet. Das Prüfen seines eigenen Lebens ist also der erste Schritt, um zu Gott zu kommen. Es ist etwas, was ein Christ beständig tun sollte, um nicht von Gott gezüchtigt zu werden. Aber der erste Schritt eines Menschen, wenn er zu Gott kommen möchte. Er muss sich prüfen. Er muss sein Herz, sein Inneres, sein Leben auf Missstände überprüfen. Und wenn du bei dieser Prüfung nichts gefunden hast, dann sei dir bewusst, du hast nicht gründlich genug gesucht. Denn wir sind alle Sünder und wir haben alle den Tod verdient. Denn die Bibel sagt, da ist nicht einer, der Gutes tut, auch nicht einer. Ja, 10 Tage hatten die Israeliten Zeit, dafür sich zu prüfen. Denn als nächstes stand der Versöhnungstag an. Das Posaunenfest ist eine Prophetie darauf, dass Israel eines Tages gesammelt wird. In Jesaja 18 lesen wir, in Vers 3, ihr Bewohner des Erdkreises, alle und die ihr auf der Erde wohnt, wenn das Kriegsbanner auf den Bergen aufgerichtet wird, so schaut hin, und wenn man ins Horn stößt, so horcht auf. Und dann in Vers 7, in jener Zeit wird dem Herrn der Herrscharen ein Geschenk dargebracht werden, ein Volk, das verschleppt und gerupft ist. Leute aus einem Volk, von dem man sich scheut, seit es besteht. Einer Nation, die immer wieder mit der Messschnur gemessen und von Zertretung heimgesucht wurde. Deren Land die Ströme überschwemmt haben, hin zu der Wohnstätte des Namens des Herrn, zum Berg Zion. Israel wird gesammelt werden aus der Zerstreuung. Millionen von Juden sind bereits nach Israel zurückgekehrt, aber es sind noch viele weitere, die folgen werden. Ja, wenn man in das Horn, in die Posaune stößt, so horcht auf, wacht auf. Sie werden in ihr Land zurückkehren und Gott wird sie prüfen. Und die Bibel sagt uns voraus, dass viele Juden dabei umkommen werden. Aber es wird einen kleinen Überrest geben, der diese Prüfung überlebt. Und dann geschieht etwas Wunderbares. Der Versöhnungstag. Wir lesen in Sacharja 12, Vers 10, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebetes ausgießen, und sie werden mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn, und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. An jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner von Jerusalem ein Quell eröffnet sein gegen Sünde und Unreinheit. Das steht in Kapitel 13, der Vers 1. Gott wird sich mit seinem Volk versöhnen, ein für alle Mal. Ein kleiner Überrest wird Buße tun und zu ihrem Messias, Jesus Christus, umkehren, und dafür steht dieser Versöhnungstag. Der Mensch wird mit Gott versöhnt und betritt diesen schmalen Pfad, der hin zu Gott führt. Aber lasst uns die Stelle in Mose lesen, zum Versöhnungstag. Wieder in 3. Mose 23, der Vers 26 bis 32. Und der Herr redete zu Mose und sprach, am 10. Tag in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Und er soll euch eine heilige Versammlung sein, und ihr sollt eure Seelen demütigen und dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und ihr sollt an diesem Tag keine Arbeit verrichten, denn es ist der Versöhnungstag, um Sühnung für euch zu erwirken vor dem Herrn, eurem Gott. Denn jede Seele, die sich an diesem Tag nicht demütigt, die soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Und die Seele, die an diesem Tag irgendeine Arbeit verrichtet, die will ich vertilgen mitten aus ihrem Volk. und ihr sollt keine Arbeit verrichten. Das ist eine ewige, gültige Ordnung für eure künftigen Geschlechter an allen euren Wohnorten. Ein Sabbat der Ruhe soll es für euch sein und ihr sollt eure Seelen demütigen. Am 9. Tag des Monats, am Abend, sollt ihr die Feier beginnen und sie soll währen von einem Abend bis zum anderen. Am 10. Tag im 7. Monat, also 10 Tage nach dem Posaunenfest, sollen sie ihre Seelen demütigen. Versöhnung ist nur unter Demut möglich. Und wenn Versöhnung nicht zustande kommt, dann steht hier immer der Hochmut eines Menschen im Weg. Für Versöhnung braucht es eine wahre, demütige Haltung. Und so war der Versöhnungstag kein Fest im klassischen Sinne, sondern wurde tatsächlich eher als ein Fastentag gehalten. Das Volk kam in Demut zusammen, um sich mit ihrem Gott und untereinander versöhnen zu lassen. 10 Tage hatten die Israeliten Zeit, sich zu prüfen und zu schauen, ob sie Gott wohlgefällig leben. Danach war es an der Zeit, die Sünden abzulegen und sich mit Gott versöhnen zu lassen. Und Gott nimmt das ernst, denn in Vers 29 sagt, dass die Seele, die sich nicht demütigt, ausgerottet werden soll. Wenn du in deinem Hochmut verharrst, in deinem Stolz verharrst, kann Gott dich nicht gebrauchen. Dein Leben wird keine Frucht bringen. Ja, genaueres über den Versöhnungstag erfahren wir jedoch nicht hier, an dieser Stelle, nicht in Kapitel 23, sondern in Kapitel 16. Hier finden wir die tatsächliche Einführung und eine detaillierte Erklärung des Ablaufes. Da das Kapitel 16 ganze 34 Verse hat, werde ich es jetzt hier nicht vorlesen. Aber ich werde den Ablauf einmal zusammenfassen und später auch auf ein paar wesentliche Details eingehen. Ja, ihr könnt es aufschlagen, vielleicht so ein bisschen mit den Augen überfliegen. Und ich werde einmal den Ablauf durchgehen. Ja, anfangen tut es damit, dass Aaron, also der Hohepriester, sich auf die Zeremonie vorbereitet. Er wäscht sich und zieht sich ein weißes, leinernes Gewand an. Dann folgt die Vorbereitung zweier Opfer, die wir ganz genau trennen müssen, um dieses Bild, was Gott uns versucht, hier an diesem Tag, an diesem Fest aufzubauen, um es verstehen zu können. Also es gibt zwei Opfer, die wir trennen müssen. Einmal gibt es ein Sündopfer und ein Brandopfer für den Priester, in Form von einem Stier und einem Widder. Und dann gibt es das zweite Opfer für das Volk, in Form von zwei Böcken und wiederum ein Widder als Brandopfer. Also einmal ein Opfer für den Priester und einmal ein Opfer für das Volk. Wir wenden uns erst einmal dem Sündopfer beider Parteien zu. Als erstes hat der Priester die beiden Böcke für das Volk vor den Herrn an den Eingang der Stiftshütte gestellt. Und dann hat er Lose über die Böcke geworfen. Ein Bock erhielt das Los für den Herrn. Der andere Bock erhielt das Los für die Verwendung als Sündenbock. Und danach schächtete der Priester den Stier als Sündopfer für sich. Also noch nicht diese Sündenböcke, sondern den Stier. Und er trug das Blut in das Allerheiligste, in die direkte Gegenwart Gottes. Und sprengte es an den Sühnedeckel der Bundeslade. Das gleiche machte er danach nochmal mit dem Bock, der für den Herrn ausgewählt wurde, um Sühnung für das Volk zu erwirken. Also erst Sühnung für sich, dann Sühnung für das Volk. Das war das einzige Mal im Jahr, dass ein Priester das Allerheiligste betrat und quasi in die direkte Gegenwart Gottes kam. Also schon etwas sehr Besonderes. Im Anschluss nahm er wieder das Blut des Stieres und reinigte damit noch den Vorhang des Allerheiligsten, das Heiligtum, also das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte an sich, und den Altar. Und danach folgt ein Ritual, das wir so in der Bibel noch gar nicht kennen, oder auch nichts Ähnliches. Der zweite Bock, auf den das Los als Verwendung zum Sündenbock gefallen war, wurde genommen und der Priester stützte sich auf ihn und bekannte die Schuld des Volkes. Danach wurde der Bock genommen und aus dem Lager bzw. aus der Stadt in die Wüste gejagt. Im Anschluss wurden noch die beiden Widder als Brandopfer geopfert und das Fett des Bockes und des Stieres auf dem Altar verbrannt. Und die sonstigen Überreste von den Tieren wurden draußen vor dem Lager bzw. vor der Stadt verbrannt. Ja, soweit zu dem Ablauf des Versöhnungstags. Sehr ereignisreich. Wie gesagt, es beginnt damit, dass Aaron als Hohepriester sich auf seinen Dienst vorbereitet. Der Hohepriester ist in der Bibel immer ein Bild auf Jesus Christus. Aber der Hohepriester war unvollkommen Und so muss er hier die Symbole der Reinheit tragen. Er muss sich waschen und er trägt gänzlichst reine und weiße Kleider als Abbild auf Jesus hin. Und wenn wir uns diese Kapitel ansehen, dann kommen wir nicht drum herum, auch in den Hebräerbrief zu sehen. Denn dort wird genau das beschrieben. In Hebräer Kapitel 10, Vers 1 steht, denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährigen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Es ist nur ein Schatten, ein Abbild dessen, was Jesus für uns getan hat. Und weil Aaron eben ein unvollkommener Mensch war und auch alle Hohepriester nach ihm, musste er, bevor er die Schuld des Volkes vor Gott sühnt, erst seine eigene Schuld vor Gott sühnen, indem er das Blut des Stieres in das Allerheiligste brachte. Und Paulus beschreibt dieses Dilemma in Hebräer 9, Vers 6 und 7. Da nun dies so eingerichtet ist, betreten zwar die Priester alle Zeit das vordere Zelt zur Verrichtung des Gottesdienstes, in das zweite Zelt, also in das Allerheiligste, aber geht einmal im Jahr nur der Hohepriester, und zwar nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verirrung des Volkes darbringt. Ja, hier kommt diese bittere Realität zum Vorschein. Nicht ohne Blut. Er nahm fremdes Blut, um für sich und das Volk Sühnung zu erlangen. Und hier haben wir wieder das unvollkommene Abbild. Ein unvollkommener Mensch mit einem unvollkommenen Opfer. Und im Hebräerbrief finden wir wieder die Deutung auf Jesus Christus hin. Und ehrlich, ich kann es nur jedem einmal empfehlen, das Kapitel 16 im dritten Buch Mose, also den Versöhnungstag, und die Kapitel 9 und 10 im Hebräerbrief einmal ganz genau zu lesen und zu vergleichen. In Hebräer 9, Vers 11 bis 10 lesen wir, als aber Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, und auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Jesus, der für sich selbst kein Opfer brauchte, weil er vollkommen in seinem ganzen Wesen war, nimmt sein eigenes Blut und trägt es zu seinem Vater und sagt, es ist vollbracht, der Weg ist frei. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei. Aaron war weder fähig noch berechtigt, im Allerheiligsten Platz zu nehmen. Geschweige denn war das Opfer in der Lage, den Vorhang in der Stiftshütte oder im Tempel zu zerreißen. Wisst ihr, was ich bemerkenswert finde? Warum hat Gott diesen Vorhang zerrissen? Ist ja eigentlich ein ziemlich gewaltvoller Akt, oder? Hätte er ihn nicht beiseite schieben können oder einfach abhängen können? Warum zerreißt er ihn? Ich glaube, Gott hat diesen Vorhang seit jeher gehasst. Seit er ihn aufhängen musste. Und er musste ihn aufhängen aus Liebe zu seinem Volk. Weil sie seine Herrlichkeit nicht überlebt hätten. Deswegen musste er sich hinter einem Vorhang verstecken, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Und als sein eigener Sohn mit seinem eigenen Blut in das Allerheiligste trat, da konnte er nicht anders als diesen elendigen Vorhang zu zerreißen. Ich finde es ein super starkes Bild, das Gott uns hier gibt. Ja, und jetzt diese beiden Böcke. Der eine wurde geopfert und der andere sündenbeladen in die Wüste gejagt. Und dieses Bild, diese zwei Böcke, zeigen die beiden Aspekte des Versöhnungswerkes, welches Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat. Zum einen haben wir den Bock für den Herrn und zum anderen haben wir den Bock als Verwendung zum Sündenbock. Was hat das jetzt zu bedeuten? Nun stellen wir uns mal eine Frage. Warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Ganz leicht, oder? Er müsste für unsere Sünden sterben, oder? Ist leider nicht ganz richtig. Nicht grämen, ich habe es auch falsch beantwortet. Aber man muss sagen, in erster Linie ist Jesus ans Kreuz gegangen, um seinen Vater zu verherrlichen. Er hat in seinem ganzen Leben bis in den Tod nichts anderes gesucht und verfolgt als die Ehre seines Vaters. Zur Ehre seines Vaters für den Herrn hat er es getan. Schlagt mal Jesaja 49, die Verse 1 bis 3 auf. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel. Das ist jetzt hier ein Ehrenname für den Messias, durch den ich mich verherrlichen will. Das war das einzige Ziel unseres Messias. Und weiter im Johannesevangelium sagt Jesus selbst, dort steht in Johannes Kapitel 13, Verse 31 bis 32, als er nun hinausgegangen war, sprach Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott auch ihn verherrlichen durch sich selbst und er wird sogleich verherrlichen und ihn sogleich verherrlichen. Also es geht hier um die Ehre des Vaters. Um das Ganze in Gänze zu verstehen, müssen wir verstehen, was der Mensch mit Gott gemacht hat. Wie sehr er Gott in dieser Welt verunehrt hat. Und dafür werde ich etwas vorlesen, was mich doch sehr berührt hat. Mir dafür ein echtes Verständnis gegeben hat. Ja, der Mensch hat seine Wahrheit geschmäht, seine Autorität verachtet, seine Majestät geschändet und sein Gesetz gebrochen. Seine gerechten Forderungen hat man verächtlich behandelt, seinen Namen gelästert und seine Würde in den Staub getreten. Gott hatte zwei Möglichkeiten, das, was wir hier zerstört haben, also seine Ehre, wiederherzustellen. Die erste Möglichkeit war es, den Menschen, also seine Schöpfung, mitsamt den Satan und seinen Herrschern zu vernichten. Es wäre gerecht gewesen. Aber es hätte nicht seiner Natur entsprochen. Denn er ist liebevoll, gütig, barmherzig, langmütig und geduldig. Und seine einzige Möglichkeit, sich durch seine wahre Natur, durch sein wahres Wesen, seinen Charakter zu verherrlichen, war es, dem Menschen die Möglichkeit zu geben, um zu ihm umzukehren. Und das hätte auch funktioniert, wenn nicht ein einziger Mensch durch Jesu Tod gerettet worden wäre. Selbst dann hätte dieses Opfer von Jesu am Kreuz die Ehre Gottes wiederhergestellt. Deshalb ist Jesus in erster Linie für die Wiederherstellung der Ehre seines Vaters gestorben, also für den Herrn. Durch dieses Opfer trägt Gott die Erde schon seit über 6000 Jahren, mitsamt ihren verlorenen Menschen, obwohl sie die Quelle ihres Segens, den sie hier auf der Erde durch ihn haben dürfen, verfluchen, verachten und verschmähen. In seiner Langmut, Barmherzigkeit, Liebe und Geduld trägt er diese Erde. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt in dem Opfer tut Jesu. Und das ist die völlige und endgültige Vergebung aller Sünden. Ja, es ist nicht falsch, aber es ist nicht der erste Grund, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Ja, wir lesen in 3. Mose 16, Vers 22, und der Bock soll alle ihre Schuld, die auf ihm liegt, in ein abgeschiedenes Land tragen. Und er schickte den Bock in die Wüste. Und der Bock soll alle ihre Schuld hinvortragen. In ein Land, wo niemand wohnt, wo niemand ist und sie niemals irgendjemand wieder ans Licht bringt. Es ist nicht ein unglaublich schönes und starkes Bild. Es braucht keine Erklärung mehr. Ich möchte es nur mit einer weiteren Stelle noch unterstreichen. In Micha 7, Vers 19, dieser bekannte Vers, er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen, ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Wie viel Sünde, wie viel Schuld habe ich in meinem Herzen aufgetürmt? Wie viel Schaden habe ich angerichtet, wie viel Schmerz verursacht? Und nichts davon ist rückgängig zu machen. Aber Jesus sagt mir, dass er sich über mich erbarmen will, dass er meine Missetaten bezwingen wird und alle meine Sünden in ein tiefes Meer werfen wird, wo sie niemand mehr finden, geschweige denn wieder hinaufholen wird. Welch eine Freude. Die Beziehung wiederhergestellt, Gott mit seiner Schöpfung vereint. Versöhnung ist geschaffen und erst jetzt ist Zeit für Freude. das Laubhüttenfest. Das letzte Fest im jüdischen Kalender und der Beginn von etwas Wunderbarem. Lasst uns lesen, 3. Mose 23, die Verse 33 bis 44. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sprich: Am 15. Tag dieses 7. Monats soll dem Herrn das Laubhüttenfest gefeiert werden, 7 Tage lang. Am 1. Tag ist eine heilige Versammlung, da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. 7 Tage lang sollt ihr dem Herrn ein Feueropfer darbringen, und am 8. Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten und dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Es ist eine Festversammlung, da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten. Das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Versammlungen einberufen sollt, um den Herrn Feueropfer, Brandopfer, Speisopfer, Schlachtopfer und Trankopfer darzubringen. Jeden Tag das, was vorgeschrieben ist. Zusätzlich zu den Sabbaten des Herrn und zu euren Gaben und zusätzlich zu allen euren Gelübden und allen euren freiwilligen Gaben, die ihr dem Herrn gebt. So sollt ihr nun am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingebracht habt, das Fest des Herrn halten. 7 Tage lang. Am 1. Tag ist ein Feiertag und am 8. Tag ist auch ein Feiertag. Ihr sollt aber am 1. Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmenzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen und Bachweiden. Und ihr sollt euch 7 Tage lang freuen vor dem Herrn und eurem Gott. Und so sollt ihr dem Herrn das Fest halten, 7 Tage lang im Jahr. Das soll eine ewige Ordnung sein für eure künftigen Geschlechter, dass ihr dies im 7. Monat feiert. 7 Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. Und Mose verkündigte den Kindern Israels die Feste des Herrn. Dieses Fest ist das Fest der Freude und der Ruhe. In Vers 40 steht: Und ihr sollt euch 7 Tage lang freuen vor dem Herrn, eurem Gott. Und an Parallelstelle in 5. Mose, Vers 16, steht ebenfalls über das Laubhüttenfest: Und du sollst an deinem Fest fröhlich sein. Und ein Vers weiter steht wieder: Darum sollst du von Herzen fröhlich sein. Das Laubhüttenfest stellt prophetisch gesehen den Beginn des 1000-jährigen Friedensreiches dar. Ein kleiner Überrest Israels hat ihren Messias unter größter Drangsal erkannt und angenommen. Sie werden umkehren, Buße tun und mit ihrem Gott versöhnt werden. Und der Herr wird die Erde wiederherstellen und es wird eine Zeit der Freude und der Ruhe sein. Gefeiert wird das Fest traditionell in Laubhütten. 7 Tage lang lebten die Israeliten dann in diesen Laubhütten. Und diese Laubhütten sollten sie daran erinnern, wie sie in Zelten gelebt haben, als Gott sie aus der Knechtschaft befreit hat. Das Laubhüttenfest wird auch als eine Art Erntedankfest bezeichnet. Es wurde zur Zeit der letzten Ernte gefeiert. Und es gibt uns einfach dieses schöne Bild, ja, dass die Ernte eingebracht ist. Es ist vollbracht. Das Werk ist vollendet. Die Freude ist gewaltig. Und Jesus sagt in Lukas 15, Vers 7: Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Wenn ein Sünder zu Gott kommt und umkehrt von seinen falschen Wegen, dann freut Gott das mehr als 99 Gerechte. Denn es ist ein Wunder. Es ist etwas Besonderes. Ein Mensch hat seinen Stolz überwunden und Ja zu Gott gesagt. Die Welt ist auf der Suche nach Freude, nach Spaß, nach Vergnügen. Sie versucht, die Trostlosigkeit und Hoffnungslosigkeit zu betäuben mit Dingen, die doch nur eine kurze Freude bereiten. Aber die Freude, die Gott in dein Herz gibt, wenn du umkehrst, kann dir niemand mehr nehmen. Sie ist von Dauer und von Bestand. Sie weilt durch alle Sorgen, durch alle Nöte, durch alle Ängste und durch alle Verfolgung hindurch. Ja, zum Abschluss ist zu sagen, hinter dieser prophetischen Bedeutung für Israel, dass Gott sie sammeln und prüfen wird, dass sie ihn erkennen werden, ihnen, den sie durchstochen haben, dass sie umkehren werden und wahre Buße tun werden und sich mit ihrem Gott versöhnen lassen. Da steckt halt auch eben dieses Bild hinter, wie ein Mensch zu Gott kommt. Er hat den Weg freigemacht, der Mensch hat die Möglichkeit, zu Gott umzukehren. Aber der Mensch muss diesen Weg auch ganz bewusst gehen. Und wenn du dich noch nicht auf diesem Weg befindest, dann prüfe dein Herz und komme zu dem Entschluss, dass du verloren bist. Denn dann kannst du in Demut und frei von Stolz dein Leben Gott übergeben und dich mit ihm versöhnen lassen. Und der wird dein Herz erfüllen mit einer Freude, die dir nichts und niemand mehr nehmen kann. Ja, das ist Gottes Rettungsplan für den Menschen. Zusammengefasst in 7 Festen. Und wisst ihr, was ich spannend finde? Ihr kennt doch bestimmt alle diese Matroschka-Puppen, oder? Irgendwo in irgendeiner Ecke stehen die fast jedem Haushalt rum, habe ich das Gefühl. Also ihr wisst, was ich meine. Diese Puppen, die man auseinandernehmen kann, ist die gleiche Puppe, nur in kleiner nochmal da drin. Und ich finde es interessant, wir haben die Bibel und sie ist Gottes Rettungsplan für den Menschen. Und wenn wir diese Bibel aufschlagen, dann werden wir recht früh feststellen, Mensch, da steht sein Rettungsplan nochmal drin. Aber als Miniaturversion. Ja, von 2. Mose bis Josua erklärt Gott anhand seines Volkes, wie er die Menschheit retten will. Und dann lesen wir so zwischen 2. Mose und Josua und machen quasi die nächste Puppe auf und befinden uns plötzlich in 3. Mose. Und Gott erklärt noch detaillierter, von Anfang bis Ende, wie er den Menschen retten will. Oh, hier ist nicht Ende, wir können die Puppe nochmal aufmachen. Und dann finden wir in 3. Mose diese 7 Feste, wo Gott wieder seinen Rettungsplan von Anfang bis Ende klar und deutlich auslegt. Ja, so ganz viele kleine Miniaturversionen von Gottes Rettungsplan. Wie diese Matroschka-Puppen. Musste ich irgendwie dran denken, ich fand das Beispiel gut. Er beleuchtet seinen Plan von ganz unterschiedlichen Seiten und versucht uns bewusst zu machen, was es ihn gekostet hat und wie sehr er uns liebt, trotz unserer Übertretung. Aber er ruft uns auch auf, uns zu ändern und er möchte dir dabei helfen. Nimm seine Hilfe an. Amen. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Vater, ich danke dir, dass du nicht müde wirst, uns zu rufen und uns zu erklären, dass wir verloren sind und dass wir deine Hilfe brauchen. Herr, du hast uns eine Möglichkeit geschaffen, aus unserer Verdorbenheit, aus unserer Not herauszukommen. Und ganz unverdient dürfen wir dieses Geschenk annehmen und du willst uns erfüllen mit einer Freude, die uns sonst keiner oder niemand geben kann. Und dafür danke ich dir und ich möchte dir die Seelen anvertrauen, die diesen Schritt noch nicht gegangen sind, die sich noch nicht auf diesem Weg befinden, die vielleicht gesehen haben, dass du diesen Weg aufgeschlossen hast durch das Blut deines Sohnes, aber Herr, gib ihnen ins Herz, auch auf diesem Pfad zu wandeln. Darum bitte ich dich. Amen.